Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Eichel. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute befassen wir uns mit der durchaus berechtigten Frage: Der Heilige Vater auf Erden oder im Himmel? Immer wieder stößt man in Presse und Radio und Fernsehen auf den Begriff Heiliger Vater. Hier ein Beispiel. Zahllose Hände streckten sich dem Heiligen Vater nach seiner Ankunft in Lourdes entgegen. Auch nach katholischer Lehre enthält das Neue Testament die Offenbarung, die wir durch Christus und die Apostel empfangen haben. Fragen wir also dieses Zeugnis Christi und seiner Apostel über diesen Begriff. Christus gebraucht ihn einmal kurz vor seinem Kreuzestod im Gebet. Ich zitiere: Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Es ist offensichtlich, dass Jesus hier nicht einen sterblichen Menschen auf Erden anspricht, sondern seinen heiligen Vater im Himmel. Es mag eingewandt werden, dass damit nicht notwendigerweise diese Anrede gegenüber einem religiösen Würdenträger ausgeschlossen ist. Aber hören wir den Sohn Gottes selbst dazu. Auch sollt ihr auf Erden keinen aus euch Vater nennen. Nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Sollte mit diesem klaren Wort des Herrn die anfangs gestellte Frage nicht ein für allemal entschieden sein? Wie ist es möglich, dass nicht nur das katholische Volk, sondern mit ihm gebildete Bischöfe und Theologen unter Missachtung des Christuswortes den Papst als heiligen Vater anreden? Die römisch-katholische Lehre selbst gibt hier Antwort. Und da gläubige Katholiken auf diese Lehre ihrer Kirche bindend verpflichtet sind, können allein von daher ihre Huldigungen, wie besagte Anrede, Niederknien, Fuß- und Handkuss gegenüber ihrem Oberhaupt verständlich werden. Doch hören wir dazu die Kirche Rom selbst. Der Name Papst, Vater, war in der griechischen Kirche auch für Bischöfe üblich. Jetzt wird er nur mehr für das Oberhaupt der Kirche gebraucht. Wegen der Heiligkeit seines Amtes nennen wir den Papst Heiliger Vater. Als Nachfolger des heiligen Petrus führt er den Fischerring. Den Vorrang des heiligen Petrus vor den übrigen Apostel nennt man den Primat des heiligen Petrus. Weil zur Kirche Christi das Primat des Bischofs von Rom notwendig gehört, nennen wir die Kirche Christi auch die römisch-katholische Kirche. Der Bischof von Rom oder der Papst ist also Oberhaupt der Kirche zu allen Zeiten von der Kirche anerkannt worden. Soweit das Zitat. Natürlich gilt auch hier zu prüfen, kannte die Urgemeinde, die vom Heiligen Geist in die ganze Wahrheit geführt war, ein irdisches Oberhaupt, also ein Amt, das eine derartige Anrede zwangsläufig forderte. Nach dem Gesamtzeugnis des Neuen Testaments trifft das keineswegs zu. Das vornehmste Amt, besser Dienst, in der Gemeinde Christi war das Apostelamt. Hören wir dazu Paulus. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, an erster Stelle Apostel, an zweiter Stelle Propheten, an dritter Stelle Lehrer. Also eben nicht, wie Rom behauptet, an erster Stelle den Papst, Petrus, an zweiter Stelle die anderen Apostel. Man spricht in diesem Zusammenhang gern vom Grundstein der Kirche, statt auf das apostolische Zeugnis zu hören. So seid ihr Christen aufgebaut auf dem Grund oder auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier ist eindeutig vom Fundament der Kirche die Rede. Neben dem einzigen Oberhaupt Christus, hier als Eckstein dargestellt, sind im irdischen Bereich erneut die Apostel mit den Propheten des neuen Bundes als bleibendes Fundament der Kirche genannt. Ihr im Neuen Testament zuverlässig aufgezeichnetes Zeugnis beschreibt den ein für allemal überlieferten Glauben. Dieser ist für Christen aller Generationen verbindlich, auch der unseren. Wenn die in der Heiligen Schrift beschriebene Kirche kein irdisches Oberhaupt hatte, mit welcher Berechtigung behauptet dann die römische Kirche, zur Kirche Christi gehöre notwendig der Primat des Bischofs von Rom, und darum sei sie berechtigt, die Kirche Christi auch die römisch-katholische Kirche zu nennen? Hören wir sie selbst. Erstens, Christus hat dem Apostel Petrus das Amt des Oberhauptes seiner Kirche verheißen bei Caesarea Philippi. Nachdem Petrus seinen Glauben an Christus als den Sohn Gottes bekannt hatte, sprach Christus zu ihm: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Weil Petrus der Grundstein der Kirche sein sollte, hat Christus eigens für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht wanke, und hat ihn beauftragt, dereinst seine Brüder zu stärken. Zweitens, er hat dem Petrus das Oberhirtenamt nach seiner Auferstehung am See Genezareth feierlich übertragen. Auf das dreimalige Bekenntnis Petri: Herr, du weißt, dass ich dich liebe, sprach Christus: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Soweit das Zitat aus dem römisch-katholischen Katechismus. Kein Bibelkenner bestreitet, dass Simon Petrus in der Urkirche eine bedeutsame Stellung einnahm. Als erster durfte er Juden und Heiden das Evangelium vom auferstandenen Christus verkünden. Aber wo versteht er sich bei seinem Wirken oder in seinen Briefen als Grundstein der Kirche, Oberhirte, Papst oder Pontifex Maximus, damals der Titel des heidnischen Oberpriesters zu Rom, als Stellvertreter Gottes oder Christi oder gar als Heiliger Vater? Als ob Petrus geahnt hätte, was in seinem Namen an anmaßenden Forderungen erhoben würde, ermahnt er die Ältesten, auch Bischöfe genannt, als ihr Mitältester, diesen Dienst nicht aus schändlicher Gewinnsucht, auch nicht als Herrscher, sondern als Vorbild der Herde auszuüben. Er gebraucht die Bezeichnung Oberhirte, doch im Gegensatz zur Praxis seiner päpstlichen Nachfolger, bezieht er dies auf den alleinigen Oberhirten, Christus. 1. Petrus 5, 1-4. In seinen Abschiedsbriefen, die er vor seinem Märtyrertod in der Absicht verfasste, dass die Christen anderer Generationen auch nach seinem Tod jederzeit sich daran erinnern könnten, verweist er nicht einmal auf sein Petrusamt, wie der Papst es bei jeder sich bietenden Gelegenheit tut, sondern er redet vom Felsen Jesus Christus. 1. Petrus 2, Verse 6-9. Der Petrus der Heiligen Schrift kannte kein Petrusamt, was ihm über seine Apostel einen Vorrang gegeben hätte. Folglich konnte er solches Amt weder seinem Nachfolger übertragen, noch hat er auch nur andeutungsweise in seinen Abschiedsbriefen von solcher Nachfolge gesprochen. Natürlich kommt jetzt der katholische Einwand, dass die Heilige Schrift nicht die vollständige Offenbarung Gottes sei. Wir hätten vielmehr der mündlichen Überlieferung zu glauben, das heißt jenen geoffenbarten Wahrheiten, die die Apostel zwar gepredigt, aber nicht niedergeschrieben haben. Hauptquelle dieser Erblehre sind die Schriften der Kirchenväter. Der katholische Katechismus sagt: Ihre einstimmige Lehre ist die Lehre Christi, die Sie von den Aposteln oder Ihren Nachfolgern empfangen haben. Daher dürfen wir niemals von ihr abweichen. Man sollte nun annehmen, dass jene Kirchenväter in der Auslegung der sogenannten Beweisstellen für das Papsttum übereinstimmen. Es sei nur einer dieser Männer, der Kirchenlehrer Augustinus, gestorben 430 nach Christus, zitiert. Darum sagt auch ganz selbstverständlich der Herr, als Petrus sein Bekenntnis mit den Worten »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes« abgelegt hat, »Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, nämlich auf den Felsen, den du bekannt hast. Denn der Fels war Christus.« 1. Korinther 10, Vers 4. »Und auf diesem Felsengrund ist auch Petrus selbst aufgebaut, da ja doch niemand ein anderes Fundament legen kann, neben dem, das da ist, Christus Jesus.« Soweit der berühmte Augustin. Der katholische Theologe Josef Ludwig gibt im Zusammenhang mit dieser Aussage Augustinus ehrlich zu, die bisherige Darstellung zeigt, dass selbst im Abendland am Ende des 4. Jahrhunderts von einer einheitlichen Primatialdoktrin nicht die Rede sein kann. Damit würde nach katholischem Maßstab das von den Päpsten beanspruchte Petrusamt nicht zur Lehre Christi gehören, da die Kirchenväter keine einstimmige Auffassung vertreten. Doch auch dieses Problem meisterte der um die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit ringende Pius IX. Am 15. Juni 1870 wies er den mit der Tradition argumentierenden Kardinal Guidi mit den berühmt gewordenen Worten zurecht: Die Tradition bin ich. Als Pius IX. Am 18. Juli 1870 auf dem Vatikanischen Konzil die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes verkündete, kam damit eine jahrhundertelange Fehlentwicklung zum Abschluss. Hören wir dazu einen Kirchenhistoriker mit Namen Graf von Hönsbrüch. Diese Entwicklung des römischen Bischofs zum Papst beruht weder auf göttlichem Willen noch auf der sogenannten Nachfolge Petri, die, auch wenn Petrus jemals in Rom war, biblisch und geschichtlich eine haltlose Unterstellung ist. Sie beruht in ihrem tiefsten Grunde auf der zentralen und überragenden Stellung des kaiserlichen Roms. Diese überlieferte politische Weltstellung Roms ist von den römischen Gemeindevorstehern, unterstützt durch glückliche äußere Umstände, zum allmählichen Ausbau des Papsttums klug ausgenutzt worden. Alles in diesem Werdegang ist menschlich. Nichts in ihm ist göttlich. Soweit das Zitat. Auf welchen heiligen Vater werden Sie in Zukunft vertrauen? Auf den, der sich auf Erden von seiner Kirche entgegen Jesu Wort so verehren lässt? Oder auf den im Himmel, der wahrhaftige, heilige Vater unseres Herrn Jesus Christus ist? Wer sich mit der Heiligen Schrift ernsthaft auseinandersetzt, weiß, dass diese Frage von entscheidender Bedeutung ist. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Wie schon über 30 Jahre üblich, bieten wir auch heute eine Abschrift der heutigen Ansprache an. Diese vorliegende Sendereihe zum Hauptthema »Kirchliche Tradition oder biblische Wahrheit« ist in einer ansprechenden 24-seitigen Broschüre zusammengefasst. Ich weiß, dass gerade die wahrheitssuchenden Hörer das Gesagte nochmals in Ruhe überdenken möchten und besonders auch die einschlägigen Schriftstellen in ihrer eigenen Bibel nachlesen möchten. Bitte fordern Sie die kostenlose Zusendung noch heute bei mir an. Kennwort Tradition. Um das heute Angebotene zu erhalten, schreiben Sie bitte möglichst noch heute an Gottfried Reichel, Postfach 21 02 10 80672 München. Ich wiederhole, Gottfried Reichel, Postfach 21 02 10 80672 München. Und nun verabschiede ich mich mit dem Gebetswunsch des Apostel Paulus: Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unbeirrbarer Treue.